Set the horizon, one step forward. Was macht den Tag heute kostbar? Das sind ganz einfache Hints, aber die sind so mächtig, weil damit habe ich das Gefühl, ich kann das Leben leben und das kann ich übersehen und das gibt mir Sicherheit und da mache ich jetzt was und dann gibt es auch Dopamin.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
Diese Woche mit Klaus Hasis. Nach einer Karriere im DAX-Konzern Höchst und Gründung einer Tochtergesellschaft von Sat1 hat Klaus 18 Jahre lang als Gründungsgeschäftsführer die MFG Innovationsagentur für das Land Baden-Württemberg geführt und damit das regionale Innovationsökosystem geprägt. Dabei hat er sich ein spannendes Netzwerk für Innovationen in Politik und Wirtschaft aufgebaut und nebenbei noch eine Business Alliance für Open Source Software aus der Taufe gehoben. Er blickt auf 5 Jahrzehnte professionelles und privates Leben zurück, in denen er sich immer wieder neu erfunden hat. Heute macht Klaus Menschen und Teams innovativer im Umgang mit sich selbst. Als Coach, Mentor und Business Angel verhilft er unter dem Motto Ask Klaus Menschen und Unternehmen zum Erfolg. Mit seinem hypnosystemischen Coaching-Ansatz und seiner personenzentrierten Beratungskompetenz legt er den Fokus dabei immer auf den einzelnen Menschen mit seinen Fähigkeiten zur Selbstregulation und Selbstführung. Im Podcast spreche ich mit Klaus Hasis über 45 Jahre professionelles und privates Leben und seine Lernerfahrungen. Wir sprechen über Wendepunkte, Aufenthalte in Intensivstationen, den Verlust des Gleichgewichts und unausgeschöpfte Potenziale im eigenen Körper. Er lässt uns daran teilhaben, wie er heute über Audio- und Videokanäle Menschen in ihrem Entwicklungsprozess begleitet und stärkt. Er zeigt die Bedeutung von Trancen und Aufmerksamkeitsfokussierung, von positiver Sprache und dem Umgang mit den eigenen Ressourcen. Und jetzt viel Spaß mit Klaus Hasis. Hi Klaus, schön, dass du heute bei mir im Lebensunternehmer-Podcast bist.
Hi Johannes, schön dich zu sehen.
Ich freue mich wirklich unglaublich, dich heute hier zu haben, weil du bist für mich wirklich einer der spannendsten Köpfe, die hier so das Stuttgarter Ökosystem zu bieten hat. Wir kennen uns jetzt schon einige Jahre, hatten mal ein bisschen mehr, aber lange Zeit auch sehr wenig miteinander zu tun. Zum ersten Mal in meinen Horizont bist du sozusagen gekommen als Geschäftsführer der MFG Innovationsagentur, wo dich viel auch mit Innovation und Startup-Themen beschäftigt hast. So hast du aber nicht angefangen. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf die Karriere oder deinen Karriereweg. Wie bist du aufgewachsen? Was hast du dann beruflich gemacht? Was waren so die ersten Schritte?
Ja, gerne. Also ich bin eigentlich so ein Vagabund schon von Anfang an gewesen. Ich bin in Dortmund zur Welt gekommen, habe dann in Unna ein paar Jahre gelebt. Dann war ich in Bremen, weil meinem Vater da gefolgt sind. Und dann bin ich in Heilbronn eigentlich aufgewachsen, also dann ins Schwabenland gekommen, nachdem meine Mutter vom Niederrhein kommt. Auch das ist so eine Polarität zwischen Schwäbisch und Niederrhein. Das ist also auch sind ähnliche Charaktere, aber eben vollkommen anderer Dialekt. Dann war ich bei Rosenheim im Internat, dann war ich bei Würzburg im Internat und schließlich habe ich dann auch das Abitur geschafft, nachdem ich auch mal eine Nacht in der Jugendarrestzelle in Regensburg übernachtet habe. Also das war sehr bunt und dann ist es auch so eine spannende Frage, wie sah mein Start ins Berufsleben aus? Ich habe nach dem Abitur als Rettungsschwimmer gearbeitet an der Nordsee. Und meine erste Begegnung mit irgendwie Organisation und Unternehmen war die, dass wir dann alle als Rettungsschwimmer irgendwie einbestellt wurden, morgens um 6 den Strand zu reinigen, weil da irgendein großer Tanker Öl ins Wasser gelassen hatte und dann musste man da praktisch diese Teerklumpen da rausnehmen. Und dann hat der junge 20-jährige Klaus Hasis gesagt, hey, dafür bin ich nicht eingestellt, da komme ich nicht, da schlafe ich. Und habe dann gegen 11 Uhr von einem Boten der Kurverwaltung die erste Abmahnung meines Lebens erhalten, die mir gesagt haben, also wir haben Sie aufgefordert, heute Morgen zu erscheinen, Sie sind nicht erschienen, wenn das nochmal passiert, dann werden Sie gekündigt.
Okay.
Und das war krass irgendwie, ja, das war so, aha, ich sagte, aha, so, das ist also irgendwie kein Spiel hier, sondern da wird ganz schnell ernst draus. Und das habe ich nie vergessen irgendwie, das war
hat trotzdem sich eingebrannt.
Die schönste Zeit meines Lebens da an der Nordsee, muss ich sagen. Da war ich 3,5 Monate nach dem Abitur.
Wie bist du da hingekommen? War das Zivildienst, Verweigerung, Zivildienst oder wie ist das zustande gekommen?
Nee, man muss sagen, dass der Klaus Hasis, der heute durchaus ja noch viel Extremsport macht, untauglich war und deswegen nicht zur Bundeswehr musste. Mhm. Und wir aber da an der Nordsee auch Verbindungen hatten. Ich war da oft auf einem Bauernhof, ich war da oft zum Surfen und dann habe ich gedacht, boah, das wäre cool, also da oben irgendwo mal zu sein und habe dann mein Sportabi gemacht und habe da eben Leistungsschein gemacht und dann war die Nordseeinsel Jüst war dann die Insel, die mich genommen hat und es war großartig. War bis heute die schönste Zeit meines Lebens.
Wahnsinn. Direkt nach dem Abitur 3,5 Monate, 4 Monate surfen.
Ja.
Stark.
Wobei Surfen kam erst später oder Surfen, ich habe da angefangen, weil 75 war tatsächlich, also, und das ist ja auch krass hier, ich meine, wir reden ja über 5 Jahrzehnte, auf die ich da so aktiv zurückgucke und da gab es gerade, glaube ich, Ostermann irgendwie, Boards und die allererste Surfschule war auch auf Jüst oder eine der ersten, die erste war auf Sylt, glaube ich. Und das war also so, die waren die absoluten Anfänge. Ja.
Wahnsinn. Und nur mittendrin. Aber lass uns doch noch so ein bisschen mehr teilhaben von deinem Background, auch wie du aufgewachsen bist. Du hast gesagt hier Internat in zwei unterschiedlichen. War der Fall, weil deine Eltern viel gearbeitet haben oder einfach die, was war das so die Entscheidung oder was ist das so ein Background, in dem du da groß geworden bist?
Ich war immer ein Rebell und als ich dann irgendwie anfing, die Lehrer mit Tomaten zu bewerfen und im Kunstunterricht die Tonkugeln an die Decke zu schießen und dann zu warten, bis sie wieder runterfallen, wurde das irgendwie kritisch. Und dann wurde ich mehr oder weniger auch des Instituts verwiesen in Heilbronn. Da gibt's, also dafür bin ich heute noch legendär, glaube ich, und bin dann ins Internat gekommen. Und das war auch ganz spannend, weil ein Thema von mir heute ja ist auch Intuition und Imagination. Und ich, was mich da besonders fasziniert, ist, dass ich mit 15 aus dem ersten Internat weggegangen bin, was sehr, 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 sehr komfortabel war und bin in ein ganz spartanisches gewechselt. Und da gab es irgendeine Intuition in mir, die gesagt hat, das ist jetzt besser für dich. Und das finde ich heute noch spannend und triggert mich auch heute noch oder heute mehr denn je, ist ja heute auch mein Thema, was ist mit meiner Körperintelligenz, was ist mit den Intuitionen und was heißt Bauchgefühl und das fing eigentlich alles so mit 15 an.
Wahnsinn. Und also du hast nicht, wobei ich ja dann irgendwie eher so mitrechnen würde, also ein 15-Jähriger, der irgendwo aus einer angenehmeren Situation in eine unangenehmere gesteckt wird, dass er da eher rebelliert dagegen und uns ablehnt. Aber du hast es da irgendwie gemerkt, ah, Moment, auch wenn es jetzt nicht so komfortabel ist, ist es gut für mich.
Irgendwie so, ja. Also es ist eine ganz spannende Phase, über die ich immer wieder nachdenke, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da fing eigentlich mein erwachsenes Leben an und gleichzeitig ist so, dass ich heute nach 50 Jahren eigentlich immer noch denke, ich bin 15.
Wow, okay. Ja, cool, spannend. Also hat dich definitiv geprägt und hast du dann irgendwo auch gebraucht. Man kriegt ja oft das, was man braucht, ne? Und in dem Fall hast du das voll gebraucht. Ja. Okay, ja, spannend. Dann bist du, warst untauglich und dann ab ans Meer und hast dort eine geile Zeit gehabt, die auch wohl noch in dir steckt. Wie ging es dann weiter? Irgendwann kam ja dann doch der Ernst des Lebens, oder?
Ja, der kam direkt danach oder eigentlich damit. Also ich arbeite eigentlich mehr oder weniger jetzt seit 50 Jahren, also ich habe 45 Jahren, habe 75 angefangen und habe dann mit einer Lehre angefangen. Ich wollte eigentlich Fotograf werden, dann hat mein Vater gesagt, naja, vielleicht machst du doch ein bisschen was Solideres. Dann habe ich Reproduktionsfotograf gemacht in der Druckindustrie und das war insofern interessant, weil das der Beginn der Digitalisierung eigentlich aus meiner Sicht war. Ja, deswegen finde ich es immer so lustig, wenn man jetzt sagt, ja, jetzt müssen wir digitalisieren und so weiter. Na gut, also was war denn vor 45 Jahren? Da fing das mit dem Digitalsatz an, mit dem Fotosatz. Ja. Da gab es dann die Streiks der Setzer in den Zeitungen, die gesagt haben, hier die Technik, die Digitalisierung macht uns kaputt, da müssen wir dagegen streiken. Und seitdem begleitet mich eigentlich das Thema Digitalisierung. Dann gab es die ersten Scanner dann damals von Hell und aus Israel. Dann habe ich mich eigentlich, das war dann aber auch der Beginn, wo ich mich bis heute immer wieder neu erfunden habe, weil dann hatte ich diese Lehre fertig gemacht und wusste immer noch nicht so richtig, was ich studieren sollte. Und dann hat mein Vater, der da schon immer so ein bisschen anstrengend war, aber der auch immer gesagt hat, es gibt immer Möglichkeiten. Das ist eigentlich bis heute, höre ich den, dass er sagt, es gibt immer Möglichkeiten. Hat er gesagt, du, also irgendwie könntest du doch jetzt auch noch da, du bist doch da in der Werbeagentur, du könntest jetzt auch noch nebenher deinen Werbekaufmann machen. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht überhaupt nicht, lass mich in Ruhe. Und habe stattdessen dann auch erstmal meinen Skilehrer gemacht. Und dann hat er gesagt, wie viele Berufe willst du denn noch lernen? Guck doch mal nach dem Werbekaufmann hier. Ja. Und dann habe ich nebenher tatsächlich, könnte man auch noch mal einen Abend lang erzählen, wie das lief, aber habe ich dann den Werbekaufmann noch gemacht und habe dann auch noch mal über eine Schleife in Pforzheim, wo ich Werbewirtschaft studiert habe, dann war ich vermutlich tatsächlich der allererste Student oder Bewerber und dann auch Student an der damaligen Hochschule der Druck, heute Hochschule der Medien, der sich dort beworben hat und dann dort diese Medientechnik studiert hat und praktisch diese ganze Entwicklung da begleitet hat. Ich habe dann damals auch, da gab es noch keine Studios, da habe ich an den Teufel dann einen Brief geschrieben. Ich war da im Senat, war später ja auch, dann bin dann zurückgekommen, habe die Fusion von Hochschule für Bibliothekswesen und Hochschule für Druck eben gemacht und so weiter und so fort. Das war spannend.
Und dein Vater hat dich da gepusht. Also da möchte ich noch mal so ein bisschen rein, wenn du sagst, dein Vater, der hat immer gesagt, ne, das ist irgendwie alles möglich so. Also hat der, so hört sich für mich an, irgendwie ein sehr cooles Mindset gehabt.
Der hat ein sehr cooles Mindset gehabt. Der war auch, der war Anwalt, der war dann der Erste, der irgendwann irgendein Computersystem auch gekauft hat, wo noch keiner eins hatte. Mhm. Und zwar richtig, also der war der richtig vernetzt, verteiltes Arbeiten. Fällt es nicht mehr ein. Wang war das, glaube ich. Wang oder so. Gibt es schon ewig lang nicht mehr. Ja. Und der war wirklich innovativ. Und der hat einen Spruch immer gehabt, der hat gesagt, oder hat es dann auch manchmal da an seine Klienten und so zu Weihnachten hat geschrieben, gibt es einen Brief, da sagt er, das größte Problem ist, dass die Menschen sich keinen Wandel in der Entwicklung des Wandels vorstellen können. Und das eigentlich ist auch so eine Botschaft, die mich immer wieder in diesem Innovationsthema geprägt hat und eigentlich ja begleitet hat, weil ich ja immer irgendwo der Erste war oder vielleicht also sozusagen vor den Ersten noch das irgendwie bearbeitet habe, weil ich bin dann nach dem Studium zu Höchst gegangen und das war der traditionellste Konzern, den man sich vorstellen konnte, der dann aus meiner Sicht auch deswegen sich verabschiedet hat, weil er einfach unheilbar krank war, viel zu männlich, überhaupt keine Kundenbeziehung gehabt, nur Kesselwagen mit Chemikalien und verschreibungspflichtige Pharmaka gehabt hat. Aber für mich war es eine der super, super Zeiten, weil wir da auch so Guerilla-mäßig, also wir haben da neue Medien gemacht. Ich habe ja praktisch, also bevor es online gab, habe ich ja online schon gemacht. Ich habe Bildschirmtext eingeführt in Deutschland mit, also und zwar bei der Stuttgarter Zeitung die ersten Programme gemacht, dann darüber auch meine Diplomarbeit und hab dort schon dann als Ingenieur bei einem Wahrnehmungspsychologen, der damals der Rektor war, über semiotische Aspekte von Bildschirmdesign geschrieben. Also war Wahnsinn. Krass irgendwie abgefahren und habe dann bei Höchst eine ziemlich coole Zeit gehabt, weil halt so ein Konzern halt riesig groß ist und du kannst dann, wenn du so ein bisschen da die Guerilla-Taktiken verstehst, kannst du da super viel machen und das hat mir dann auch extrem, als ich dann nach Stuttgart gekommen bin, geholfen. Also dann habe ich ja, dann war ja praktisch in Stuttgart, habe ich schon ein erstes Startup damit aufgebaut, weil es gab dann das erste regionale Fernsehen und es hieß halt damals noch nicht Startup, aber das war ein Kommilitone von mir, der sagte, ich habe eine Sendelizenz und ich weiß aber nicht genau, wie wir das machen, willst du nicht mit dazukommen? Und dann bin ich nach Stuttgart, dann haben wir mit Sat 1 und Holzbrink und hier dem Kommilitonen von mir haben wir dann das erste regionale Fernsehen aufgebaut. Ja.
Wahnsinn.
Und das war cool, das war dann 90. Ja. Und da 90. Hat aber noch keine Sau von Startup geredet. Ja,
ja. Ja, noch keiner vom Internet, ne? So, also nicht viele.
Nee, und dann 95, genau. Und dann 95 habe ich dann, also war ich dann, also das war, da war ich damals dann auch Gründungsgeschäftsführer und dann habe ich 95 eben, war ich Gründungsgeschäftsführer dann der MFG und da, das war dann genau, da habe ich im Oktober angefangen und da war gerade Netscape an die Börse und so und da fing es gerade an und habe dann, weiß ich noch, irgendwo die erste, ohne Probleme, die erste dreistellige URL, also MFG, gehabt, ohne zu wissen, was das für ein Treasure war eigentlich. Und habe das Ding dann aufgebaut und dann noch zwei andere Netzwerke eben gegründet, immer als Geschäftsführer und Innovation gemacht und eben auch dann das, also immer mit Digitalisierung verbunden und deswegen bin ich natürlich auch heute immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, denke ich, Menschenskinder, ja, die Themen, über die wir jetzt reden, über die haben wir 97 schon geredet, weil ich immer gesagt habe, alles, was hier mit Innovation und auch mit Medien und sonst irgendwas zu tun hat, das ist alles Digitalisierung und darum müssen wir uns kümmern und wir brauchen mehr Studenten hier, die Digitalisierung machen und wir brauchen sowas wie Gründermotor, was Adrian Thoma jetzt macht und so weiter und so fort. Und haben wir dann auch hingekriegt, aber 97 und wenn wir jetzt damals, das war der Cyber One, den ich mit aus der Taufe gehoben habe und jetzt heute den Gründermotor sieht, ist alles eine Richtung, aber wie lange der Weg ist, ist unglaublich. Und damals war es halt noch Businessplan-Wettbewerb, heute verpönt. Und seitdem kann man sagen, seit 97 bin ich eigentlich auch dann wirklich in diesem Startup und Entrepreneurship und Innovationsumfeld in dieser Verbindung zwischen Hochschulen, Politik und Wirtschaft gewesen bis 2013.
Bis 2013, genau. Und diese, also für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt mit MFG erstmal vielleicht mit freundlichen Grüßen verbinden, durchaus überregionale Hörer auch, vielleicht zwei, drei Worte zur MFG. Was war da so du warst Gründungsgeschäftsführer, warum wurde die MFG gegründet, was war da so das Ziel und Zweck und was hast du dann auch gemacht in den Jahren?
Ja, das war halt ein politisches Konstrukt aus Parteiinteressen raus gegründet, so ein bisschen Outsourcing von Ministerien. Und ich war halt erst im Großkonzern, dann hatte ich so ein bisschen diese Startup- und unternehmerische Luft geschnuppert. Und dann habe ich gesagt, von Politik verstehe ich nichts, das mache ich jetzt mal. Mhm. Und habe mich dann so reinbegeben in dieses politische oder politisch dominierte Geschäft und dort versucht Unternehmen und Politik und auch die Regionen, die Kommunen und die Wirtschaft zusammenzubringen für mehr Innovation, insbesondere im Bereich von Digitalisierung und Medien und Kommunikation. Mhm. Und das war super spannend, weil ich da auch große Netzwerke aufgebaut habe. Und dann eben nach 2-3 Jahren lernte ich den Vorsitzenden der Geschäftsführung von Hewlett-Packard kennen, was damals noch super, super, super wichtiges IT-Unternehmen war. Und der gesagt hat, ich will ein Wirtschaftsnetzwerk hier aus der Taufe heben und da irgendwie versteht mich keiner und ich suche da jemanden, der mir da hilft. Und dann habe ich gesagt, jawohl, ich helfe Ihnen und habe dann mit dem Menno Harms, der ein grandioser also Mensch ist, Unternehmer, heute noch da bei Hewlett-Packard aktiv ist, mit dem zusammen eigentlich dieses Baden-Württemberg-Connected-Netzwerk aufgebaut, komplett finanziert von der Wirtschaft. Und so was Ähnliches ist mir dann nochmal passiert, dass eben von IBM jemand kam und gesagt hat, wir wollen Linux und Open Source pushen und suchen da auch jemand, der mit uns da ein Netzwerk aufbaut. Und dann habe ich noch die Open Source Business Alliance aufgebaut, was mich bis heute prägt, auch in dieser ganzen Diskussionsfrage von wie transparent müssen wir sein, was bedeutet Datensouveränität heute, weil ich in der Tiefe meines Herzens so ein Open-Source-Aktivist eigentlich bin. Mhm.
Das ist spannend. Also das ist ja auch so die Phase, also dann war es eher so deine Endphase in deiner Zeit bei MFG und BWCon, aber um den Dreh so zwei, drei Jahre vorher haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt und ich habe dich kennengelernt als einen, ja, also sag ich mal, einen Wirtschaftsmenschen, einen politischen Menschen, einen Netzwerker, der wirklich da mit den, ja, mit den Mächtigsten, sage ich jetzt mal, in Baden-Württemberg zumindest connected ist, zum Abendessen geht und einfach überall seine Finger im Spiel hat und Dinge bewegt. Ja, das hast du wirklich in einer Schaltzentrale. Ja, bis zu einem gewissen Punkt, ne, wo du dann irgendwann mal für dich festgestellt hast oder feststellen musstest, dass der Karriereweg, ich meine, für dich waren da ja bestimmt sehr, sehr viele Türen offen in jede Richtung, aber dass es da irgendwann mal nicht mehr so für dich weitergehen kann.
Ja, also es gab eben ein Signal von meinem Körper, da war ich 52, das war 2007, da bin ich eines Morgens auf der Intensivstation aufgewacht und hatte eine Hirnhautblutung und das war absolut lebensbedrohlich und ich glaube, das war schon so ein Wendepunkt. Das war aber auch ein besonderer Punkt der Ermutigung, weil die Blutung, da läuft dann so der Zwischenraum zwischen Schädeldecke und Gehirn zu und es sind furchtbare Schmerzen. Da wird einem dann in den Rücken, ins Rückenmark ein Loch gebohrt, damit es da ablaufen kann. Das ist also eigentlich auch krasseste Klempnerarbeit. Aber und ich sollte dann irgendwie nachts um 2 sozusagen auf der Intensivstation auch noch unterschreiben, dass ich jetzt alle meine Rechte abtrete. Also war ganz, ganz krass. Was aber spannend war, war eben, dass diese Blutung bei mir, es war kein krasses Aneurysma, da stirbt man schon oft dran, dass die von selbst wieder aufgehört hat und dass nachher in meinem medizinischen Bulletin stand, Subarachnoidalblutung durch Selbstheilung gestoppt. Und das ist natürlich was, wow, wenn dir jemand sagt, du hast dich durch Selbstheilung selbst geheilt, ja. Und das war eigentlich auch so eine Begegnung mit meinem eigenen Körper vor allem auch, aber eben auch mit dem, dass ich damals auch so in privaten Spannungsverhältnissen war. Das heißt, es war also sowohl im Job sehr anstrengend, weil das klingt natürlich alles gut, so wie du es beschrieben hast, ein bisschen war es auch so, aber gleichzeitig muss man natürlich super viele Spannungen dann da auch aushalten und auch viel Neid und dann Standorte und was weiß ich was. Also da hatte man schon zu tun. Und da fing das eigentlich an, dass ich mir so überlegt habe, was möchte ich eigentlich machen? Und eine Seite von mir aktiviert wurde, die sicher immer da war, aber die so mir signalisiert hat, also eigentlich würde ich viel lieber nur noch mit Menschen arbeiten, und zwar nicht von so einer Geschäftsführerposition her, sondern wirklich von einer Peer-Situation und aus so einer Haltung raus, Menschen auch zu heilen. Ich habe mich selber geheilt, vielleicht kann auch andere heilen, aber auch vor allem Menschen zu stärken und in ihre Stärke zurückzubringen und so weiter und so fort. Und da fing das an, dass ich dann neben meiner Arbeit, und das war das Faszinierende eigentlich, relativ viele Ausbildungen gemacht habe, eine personenzentrierte Ausbildung nach Carl Rogers, humanistische Psychologie und eine Transaktionsanalysen basierte Ausbildung und dann eben auch eine hypnosystemische. Und das, was ich eigentlich immer gemacht habe, nämlich nebenher nochmal neu gelernt, auch da, und dann alle Learnings direkt, aber auch in meiner Geschäftsführerzeit irgendwie umsetzen konnte. Und das, ja, erzähle ich schon immer, also aber mehr auch demütig so, dass ich sagen muss, davor war ich auch ein ziemlich streitbarer Geschäftsführer, der auch nicht so super angemessen war. Ich habe gerade diese Woche eine ehemalige Mitarbeiterin auf der Loipe getroffen, die ihren Freund dabei hatte. Und da sagt sie, das ist mein alter Chef. Am Anfang war es nicht so gut, aber am Schluss war es ziemlich gut. Und da habe ich eben ganz viel aus diesem Ausbildungskontext und diesen Haltungen, man kann Menschen was zutrauen, Menschen sind in der Lage, sich selbst zu organisieren, Menschen sind in der Lage, produktiv zu sein, die wollen sich weiterentwickeln, die haben eine positive Entwicklungsrichtung, die Welt ist nicht feindlich, alles das umzusetzen und auszuprobieren und auch zu erleben. Und das war ein super Erfahrungsschatz, um mich dann schließlich 2014, also jetzt vor 6 Jahren, selbstständig zu machen als Coach und Organisationsdesigner und Teamentwickler und mit all dieser Vielfalt, die ich heute so mache.
Das heißt, du hattest da dieses Erlebnis, dieses unschöne Erlebnis, mit der Hinblutung, wo dir irgendwo auch Grenzen aufgezeigt wurden, und dann diesen Effekt, dass dir jemand sagt mit einem weißen Kittel, du hast dich gerade selbst geheilt, und das hat bei dir enorm viel ausgelöst. Hast du, das würde mich mal interessieren, in der Phase, hast du dich bewusst in der Phase davor, also bevor du es attestiert bekommen hast, mit Selbstheilung beschäftigt? Wie bist du mit der Krankheit umgegangen? Oder war das ein unterbewusster Prozess, der da abgelaufen ist, von dem du gar nichts mitbekommen hast, so bewusst?
Also mit Selbstheilung habe ich mich nicht so intensiv befasst. Ich habe schon lange, hatte schon so ein Umfeld, also schon damals, wo ich im Internat war, habe ich angefangen, das war damals ja so das, was man da so gemacht hat, autogenes Training und so Entspannungstechniken, und habe schon gemerkt, dass es da Dinge gibt, die nicht so auf der Hand liegen, wo man mit sich selbst in einen ganz neuen Kontakt und in neue Resonanz kommt. Und ich glaube, das ist auch so intuitiv quasi wieder, das war auch mit 15, also so, da gibt es so eine Imagination und so eine Intuition, die einen dann, glaube ich, auch leitet. Insofern kommt mir das heute alles sehr schlüssig vor, aber das war eine ganz langsame, subtile Entwicklung, würde ich heute sagen.
Das heißt, du hast durch Erfahrungen, die schon in deiner frühen Kindheit angefangen haben, irgendwo einen Zugang zu dir oder anderen Zugang zu dir gefunden gehabt, der dann, also ist auch nicht bewusst, aber da ist schon ein bisschen was passiert gewesen. Das heißt, du warst, wenn man so will, in einer gewissen Weise vorbereitet, ja, wenn man so will, sodass, als es dann letztendlich zu dieser Krise kam, zu diesem Erlebnis, ja, dass dir das dann vielleicht geholfen hat, da dann durchzugehen.
Ja, das ging alles schrittweise. Es ging, war dann eben ich habe dann einen ersten Lehrgang gemacht, weil gleichzeitig das fiel zusammen mit der Trennung von meiner Frau und ich war da schon sehr belastet und bin dann auf so eine Art Encounter gegangen in einem Kloster und habe dann 2 Monate, nachdem ich da eigentlich auf der Intensivstation so doch mit in Todesgefahr war, habe ich eine Sterbemeditation gemacht. War wie so eine Trance irgendwie. Und das hat mich unfassbar aufgebaut. Und ich kann heute sagen, ich habe eigentlich keine Angst mehr vom Sterben. Aber das war natürlich auch, war auch richtig bold, denke ich heute, nachdem man da irgendwie ja schon so sich in Lebensgefahr gesehen hat und dann so eine Meditation zu machen. Aber es war ganz, ganz, ganz super. Das war von Daniela Tauschflammer, ganz bekannte Psychotherapeutin, die sich sehr viel mit Sterben auseinandergesetzt hat. Und das war so ein Schritt. Und dann hatte ich nochmal eine ganz krasse Wendung vielleicht, weil dann kam, ich wollte eigentlich da schon weggehen von der MFG und dann kam auf einmal noch ein Riesenbetrugsfall, wo sich herausstellte, dass der Finanzprokurist einiges Geld umgeleitet hat und das ist, solche Sachen sind gerade im politischen Umfeld, ist das somit das Schlimmste, was dir passieren kann, weil da die Politik dann auch irgendwie versucht, also auf jeden Fall alle schwarze Peter dir zuzuschieben und so. Und das war super anstrengend. Und dann habe ich tatsächlich, und das ist unglaublich eigentlich, im wahrsten Sinne des Wortes mein Gleichgewicht komplett verloren. Das heißt, mein Innenohr hat einfach sich verabschiedet. Ich bin nachts aufgewacht und habe nur noch gespuckt und auch aus anderen Öffnungen irgendwie, weil das Gleichgewicht ist eben unmittelbar mit dem Magen verbunden und es war eigentlich vom Erlebnis her noch traumatischer wie diese andere Geschichte und ich habe aber so verstanden, dass ich aus dem Gleichgewicht gekommen bin. Ich bin im Job aus dem Gleichgewicht gekommen und der Körper hat es komplett verstanden, hat gesagt, okay, das bilden wir jetzt ab. Da tun wir jetzt mal dem Innenohr irgendwie sagen, hör auf zu arbeiten. Und das war auch nochmal eine krasse Erfahrung, gleichzeitig natürlich aber auch dann auch wieder eine Bestärkung, weil ich da fast heute nichts mehr zurück habe und eben auch wieder, was weiß ich, mich abseile beim Freestyle, beim Freeriding und irgendwie mit dem Mountainbike über irgendwelche Baumstädte fahre. Also das ist auch eine tolle Ermutigung natürlich und auch da eine Kraft heute, wenn Menschen zu mir kommen, die jetzt ja meistens auch Unternehmer, die mit so unternehmerischen Anliegen, aber schon auch so Führungsanliegen kommen und dann sich aber meistens oder oft noch irgendwas ergibt, was durchaus so in traumatische und andere Richtungen geht, wo mir das dann so die Kraft gibt, da auch mit denen in so Trancen eigentlich diese Erfrierungen da aufzulösen und insofern geht man dann schon wie so bei der Theory U durch so einen U-Entwicklungsprozess durch und wahrscheinlich die Schwindelgeschichte, das war so die untere Ecke des U's, wo es dann wirklich nochmal sich umgedreht hat und sich dann eben nach oben entwickelt hat. Also das war schon bemerkenswert.
Das ist sehr spannend. Das waren zwei wirklich ja, zwei wirklich wichtige und sehr offensichtliche Punkte, die du da oder Signale auch, die du bekommen hast. Hast aber schon Werkzeuge gehabt, wie du es ja auch beschrieben hast, damit irgendwo auch umzugehen. Ne? Also du nennst es bold, ja, also mutig, praktisch auf dem Sterbebett oder in Todesgefahr eine Sterbemeditation zu machen. Da muss man vorher natürlich schon das ein oder andere Mal generell mit Meditation oder autogenem Training allgemein in Kontakt gekommen sein, wenn man da auf die Idee kommt wahrscheinlich.
Man muss auch so ein Abenteurer, muss schon so ein Abenteuer und Vagabunden gehen, irgendwie in sich haben und so Neugierde gehen, um zu sagen, ey, das probiere ich jetzt aus. Und da kommt natürlich der alte Vater, der nicht einfach war, aber der hat gesagt, das geht bestimmt, mach das. Also ich habe vielleicht nur ganz kurz ein Ding ausgelassen, als ich da bei Sat.1 Geschäftsführer war. Mhm. Da war es mir dann ein bisschen langweilig. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht könnte ich jetzt irgendwie noch Forschung machen oder promovieren oder sonst irgendwas. Dann bin ich nach Hohenheim gegangen und habe neben meinem Geschäftsführerjob da erst ein Forschungsprojekt gemacht, und zwar Journalismus in den neuen Bundesländern. Also es war ich bei der Kommunikationswissenschaft, habe ich das damals gemacht. Und dann auch noch Kommunikationswissenschaften bzw. Journalistik studiert nebenher. Und bin dann immer morgens, da war ich aber auch schon, was weiß ich, 35, 36, bin ich zu den Studenten mit irgendeinem alten Sweatshirt, und mittags bin ich dann in die Redaktion und habe das angewendet. Hm. Und andere haben dann gesagt, ja, das Studium ist so theoretisch. Und ich habe gesagt, ich finde das gar nicht theoretisch, weil das wussten die ja nicht. Und ich bin dann halt mittags als Geschäftsführer sozusagen wieder zurückgekommen und habe das dann angewendet. Also, und das habe ich eigentlich, das mache ich eigentlich bis heute. Und das vielleicht so, um zu den letzten Entwicklungen zu kommen, im letzten Jahr habe ich dann eben auch so die ich habe immer schon online, also ich mache eigentlich seit 10 Jahren, bin ich so der Online-Prediger und sage, Leute, da ist so viel Potenzial drin, und ich möchte gerne, und ich arbeite auch mit euch und ich biete euch das an und so weiter. Und insofern kam das für mich im letzten Jahr natürlich wie ein Geschenk.
Also mit Online, bloß mit, um das klar mit zu Video, machen, dass also du mit Coaching, Video arbeiten,
Coaching,
also
Distanz, Teamentwicklung, Distanz, Workshops, ja, alles ja, irgendwie ja. Im, ja genau, gut, dass ja. du fragst, also eben da zusammenzuarbeiten, und habe dann durch Zufall auch einen ganz bekannten Hypnotherapeuten im Netz gefunden mit einem Video, Stefan Hammel, und habe dann bei dem angefangen, eine hypnotherapeutische Ausbildung zu machen, und diese hypnotherapeutische Ausbildung ging nur auch wieder über Video, und habe dann praktisch angefangen, eben Trancen und Trancearbeit und Imaginationsarbeit über den Bildschirm zu machen, und das war super cool, und das ist auch jetzt so ein Schwerpunkt von mir, auch bei Teamentwicklung und bei vielen Dingen immer mit Imaginationsanteilen und mit Tranceanteilen zu arbeiten, und das ist so unfassbar wirksam, dass ich da heute so happy bin und so motiviert bin. Ich weiß nicht, ob das Ende meiner Journey ist, aber auf jeden Fall bin ich da an einem Punkt, Danny, wo ich mich so unfassbar wirksam erleben darf und so vielen Leuten helfen kann in krassesten Settings. Das ist also sehr, sehr schön.
Ja, also wir zoomen gerade, das heißt, wir sehen uns auch per Video. Das heißt, die Hörer können das jetzt nicht sehen, aber ich habe dich angeschaut, als du das gesagt hast, und dein Gesichtsausdruck hat auch genau das verraten. Ja, das ist ein sehr, sehr zufriedener und in sich ruhender Mensch, strahlt mich gerade an. Von daher ist das wohl so. Das hört sich sehr, sehr schön an, und das wünsche ich natürlich jedem Menschen, dass er das mal irgendwo für sich findet und diesen, ja, einfach auf die Suche geht, weil für dich war das ja auch irgendwo eine Suche, oder? Ich meine, wenn du jetzt, sag ich mal, so erfüllt bist in dem, was du tust, in deiner Wirksamkeit und in dem Feedback, was du auch zurückkriegst von der Welt, wie bist du wie würdest du deinen Weg dorthin beschreiben? Was hast du dafür getan? Weil, ja, ich kann mir vorstellen, das wollen viele Menschen.
Also wenn du mich so fragst, wir haben vorhin ganz kurz auch nochmal drüber geredet, so, wir sind ja hier auch in deinem Lebensunternehmer-Podcast. Also für mein Leben habe ich schon immer was unternommen, ja, und habe eigentlich immer wieder mich neu erfunden. Und das mit großer Freude. Ich weiß gar nicht so, ob das so eine Suche war. Es war mehr so eine Freude am Neuen und was Neues ausprobieren. Und da war ich, das war auch immer eine Stärke von mir, auch schon in diesen ganzen Innovationszeiten, wo auch immer wieder so Leute zu mir kamen und sagen, hey Mensch, also wie du immer da die neuesten Dinger gleich da irgendwie dann wieder so umsetzt und anwendest und da ein Thema draus machst. Das finde ich krass. Und das war eine Stärke von mir. Und ich nenne das ja ein Stück weit auch experimentelles Leben, weil ich auch dann immer versucht habe, Dinge so auszuleben. Und wenn ich sie dann ausgelebt habe, okay, und was kommt jetzt als nächstes? Also erstmal war ich Rettungsschwimmer, dann war ich Skilehrer, dann war ich irgendwie Manager, was ich heute auch nicht mehr sein wollte. Und auch, ich denke, das sollte es auch gar nicht mehr geben. Aber ich war wirklich in einem DAX-Unternehmen Manager. Dann war ich, haben wir jetzt nicht drüber geredet, weil ich auch ein Family Office habe, dann war ich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von einem fast Milliardenunternehmen. Dann habe ich so ein Start-up gegründet, dann war ich Netzwerker und war da in der Politik. Und dann habe ich gesagt, nee, aber jetzt eigentlich Coach und Entwicklung und dann Business Angel und jetzt auch so ein bisschen in diese hypnotherapeutische Richtung und mal gucken, was sonst noch kommt. Ich habe gesagt, vielleicht, wenn ich 80 bin, fange ich vielleicht auch noch Golf spielen an, wobei ich bin mir nicht sicher, lieber Kitesurfen. Das heißt einfach, ich habe einen riesen Spaß dran, immer wieder was Neues anzufangen. Und das ist aber jetzt auch das Bemerkenswerte mit Klienten, gerade mit Unternehmern. Aber ich habe durchaus auch viele Menschen, die zu mir kommen, die irgendwo andere Selbstexplorationsthemen oder auch körperliche Themen haben. Das ist auch ganz interessant. Das fasziniert mich schon auch. Jemand, der irgendwelche Herausforderungen hat, dass wenn er irgendwas sieht, dann wird er ohnmächtig. Ja? Und das war auch sowas, wo ich den habe ich davon befreit durch Trancearbeit. Und es war eigentlich im letzten Jahr mein aller bemerkenswertestes Achievement. Und das, was mich am meisten gefreut hat, obwohl das jetzt gar nicht so den unternehmerischen Impact gehabt hat, aber ich arbeite gerade auch mit einem Team, da sitzt ein Teammitglied sitzt in Asien und zwei sitzen hier oder ein anderer Unternehmer, der sitzt in Portugal und also diese Diversity und diese Vielseitigkeit ist einfach das, was mich super freut und natürlich auch wahnsinnig jung hält, weil ich meine, das würde ich auch vielleicht schneller sagen, Johannes, du warst schon wichtig damals mit dem Accelerator, den du hattest, weil da ich bin dann auch, nachdem ich mich da selbstständig gemacht habe, bin ich einfach so rumgelaufen und habe gesagt, hey, wer hat Lust, mit mir was zu machen? Wer will mich hier irgendwie mit einbinden? Und da warst du auch einer. Das war für mich super wichtig, ja, weil ich einfach, da konnte ich mich ausprobieren und dann so langsam mich an das Randtaschen, wo ich jetzt eigentlich fast nur mit Leuten arbeite, die halb so alt sind wie ich.
Ja, also das Machen, das ja, dich auch leiten lassen von deiner, ja, wie du sagst, Experiment oder Explorationslust und danach, aber ins, also nicht nur irgendwo zu träumen, sondern ja, auch ins Doing zu kommen und auf Leute zuzugehen und Erfahrungen zu machen und dann sich irgendwo auch in einer Selbstwirksamkeit in einer neuen Situation zu erleben und das zu reflektieren, zu fühlen, wie hat sich das angefühlt, wie komme ich an, was für ein Feedback bekomme ich und dann so Schritt für Schritt irgendwo in eine Richtung zu kommen, zu sagen, okay, und jetzt bin ich da angekommen, wo es sich so ganz anfühlt.
Ja,
okay, genau. Cool. Glaubst du, also ein Thema, das mich auch gerade in Bezug auf dich natürlich oder auch dein Background und deine Situation interessiert, meinst du, also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass du nicht mehr arbeiten müsstest sozusagen jetzt und sag ich mal, hast du auch erwähnt, das ist ein Family Office, das heißt, ja, finanziell musst du dir wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Sorgen machen und auch schon seit einem Weilchen nicht mehr. Und das ist ja immer so ein großes Thema. Also mir geht es jetzt letztendlich hauptsächlich darum, so ein bisschen rauszufinden mit dir zusammen, ist das jetzt eher ein Hindernis, sage ich jetzt mal, nicht zu müssen? Oder hat es deinen Weg oder deine Möglichkeit, irgendwie dich so auszuprobieren, eher begünstigt? Und vielleicht im Anschluss so ein bisschen den Transfer, was bedeutet es für Menschen, die vielleicht weniger Freiraum haben, sich auszuprobieren? Gibt es da auch Wege oder ist das überhaupt ein Hindernis? Ne? Also spielt es eine Rolle?
Also ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt und dass ich ganz, ganz demütig und dankbar bin für die Möglichkeiten, die ich heute habe. Gleichzeitig ist auch eine Riesenbelastung und das sehen manche nicht. Mein Vater ist gestorben, da war ich 35, also das ist jetzt lange her. Und dann hatte ich auf einmal da alle möglichen Beteiligungen geerbt und es war mir erstens super peinlich, ich war beschämt, ich habe es auch niemand erzählt. Und zweitens habe ich so irgendwie gedacht, oh Gott, was mache ich jetzt damit und wie verhält man sich da und wie geht man jetzt damit um? Und das ist schon auch eine Belastung und das hat eigentlich 30 Jahre gedauert, das so irgendwie für sich schlüssig in sein Leben zu integrieren. Ich glaube, es ist heute ein bisschen einfacher, weil tatsächlich so in dieser Startup-World, so mit diesem, ne, man kann jetzt sagen, ich habe ein Family Office und nicht irgendwie, ich bin irgendwie Erbe. Ja, das klingt einfach besser. Und da war es dann für mich auch so. Und es war aber erst eigentlich, nachdem ich meine Geschäftsführerzeit aufgegeben habe, dass ich dann auch das so ein bisschen transparenter gemacht hatte. Vorher wusste das eigentlich keiner. Und das bereue ich auch nicht, weil ich halt auch schwäbisch gesagt habe, ich mache jetzt einfach mein Ding weiter. Insofern war so mein Weg, an dem habe ich einfach lange festgehalten und bin eigentlich jetzt über die Zeit immer mehr richtig zum Unternehmer geworden und bin jetzt eigentlich viel unternehmerischer, was ich super finde und habe jetzt ja auch nochmal eine Partnerschaft eingegangen mit einem jungen Freund auch, der halb so alt ist wie ich, der mit mir Investments macht und auch Beratung macht also das hat Vorteile, weil natürlich fühlt man sich etwas unabhängiger, aber gleichzeitig ist es eine Riesenbelastung und ich sehe rechts und links von mir Leute, die da auch nicht gut damit umgehen können, die beschämt sind und man kann natürlich auf der anderen Seite, es gibt natürlich auch viele, die es toll machen und die, ja, die das ausnutzen. Also es gibt sozusagen alles, also da ist überhaupt nicht klar, da ist so ambivalent wie alles. Mhm. Ist eine Riesenherausforderung, eine Riesenbelastung, eine Riesenverantwortung und auf der anderen Seite natürlich auch tolle Möglichkeiten und deswegen auch eine gesellschaftliche Verantwortung zu sagen, was macht man damit? Ich bin auch dauernd auf der Suche, unterstütze die Stay-Stiftung hier in Stuttgart, die ganz tollen Job macht, versuche andere zu unterstützen. Habe aber auch den Marian Schreier, den Bürgermeisterkandidaten, auch ein bisschen finanziell unterstützt, weil ich gesagt habe, hey, der ist 30, der kann das. Ja? Also ich bin auch einer, der radikal sagt, Leute, lasst die Jungen ran, das, die können das. Ja? Das ist mit 30 ist man nicht mehr jung. Also es gibt so viele in meinem Umfeld und alle, die du auch kennst, hier gibt es so super Unternehmer um die 30. Das heißt, hier geht es wirklich auch darum, die nächste oder die übernächste Generation oder die übernächste Generation eigentlich schon zu pushen und vorwärts zu bringen. Und das ist natürlich für mich ein Wahnsinnsprivileg, dass die mich alle ganz nett finden und sagen, hey, komm, ja, mach bei uns mit und helf uns und lass uns zusammen was Geiles aus der Taufe heben.
Ja, danke. Also ich finde es total spannend und ich finde es tatsächlich jetzt auch so ganz persönlich, wenn ich mir die Meinung erlauben darf, bei dir, also dass du da einfach wirklich ein schönes Beispiel bist, wie es halt auch sein kann. Ne? Also letztendlich, wenn man irgendwo einen gewissen finanziellen Background hat, ist es ja auch verdammt schwer, sich, sage ich mal, von der materiellen Welt und der materiellen Dinglichkeit nicht komplett vereinnahmen zu lassen, sondern eben und es trotzdem zu schaffen, ja, also wie du es sagst, sag ich mal, der ja feinstofflicheren Welt und zwischen den Zeilen irgendwo ein Wirkungsfeld und ein Betätigungsfeld und Zufriedenheit zu finden. Das finde ich persönlich wirklich bemerkenswert und hoffe, oder bin mir sicher, dass du das weiter beibehältst und hoffe, dass du auch viele da inspirieren kannst, weil da dann halt doppelter Impact ist. Ne? Das ist so, allein schon, selbst wenn du jetzt irgendwie nichts spenden würdest oder niemand anders unterstützen oder sonst was, allein die Verantwortung oder die Möglichkeiten letztendlich, die du hast, freier deine Zeit zu verwenden, ohne einen anderen Impact zu haben, wie arbeiten zu müssen, ist ja was, wo du zurückgibst und wirklich einen Impact hast, ja, und wo das jetzt sozusagen wirkt. Ja, es ist ein Transfer vom Materiellen in das ja, Immaterielle.
Und vielleicht auch so kleines Aperçu am Rande. Also ich habe ein schönes Leben und ich tue mir sicherlich auch mal was leisten, aber ich habe zum Beispiel kein Auto mehr, weil ich sage, es brauche ich nicht. Also ich habe so Statussymbol und zwar schon seit, was weiß ich, 2-3 Jahren habe ich kein Auto mehr, ja. Wenn ich eins brauche, miete ich mir eins, ansonsten share ich und sage, das ist vollkommen aus der Zeit gefallen, irgendwie mit so einer Blechbüchse da vor der Tür. Brauche ich nicht mehr.
Ja, cool. Also jetzt haben wir das, glaube ich, also zumindest war so ein bisschen das Bild bisher gut gezeichnet. Dein Hauptwirkungsfeld ist jetzt Coach. Natürlich hast du noch gewisse Verantwortung in der Vermögensverwaltung. Das wird auch ein bisschen Zeit letztendlich benötigen. Und du machst so ein paar Startup-Investments noch. Hast jetzt mit dem Yannick, glaube ich, ne?
Genau.
Auch noch eine neue Firma gegründet, die auch Beratung, Coaching macht, vielleicht 2-3 Worte willst du noch dazu. Das unterscheidet sich ja von deiner Arbeit als Coach und Hypnotherapeut auch noch mal ein bisschen, oder?
Ja, wobei das mache ich dort auch, aber eigentlich investieren wir auch und sind an oder die Firma ist an einer ganzen Menge von Startups beteiligt und auch an Hanse Ventures in Hamburg, weil ein großer Accelerator ist, die gerade auch einen schönen Deal gemacht haben pflege.de, sind da beteiligt, die haben es auch aufgebaut damals, ist jetzt gerade für 66 Millionen verkauft worden. Also das war schön, hat aber auch 10 Jahre gedauert, also muss man auch sagen, da muss man einen langen Atem haben. Und jetzt, der Yannick bringt da jetzt halt einen vollkommen neuen Wind rein und das ist jetzt nochmal ganz eine ganz andere Nummer, kann man so flapsig sagen, weil wir halt ein tolles Team sind und auch eben unterschiedliche Kompetenzen da reinbringen und jetzt so uns nach Opportunities umgucken, aber auch besonders frühe Phasen, weil wir da halt einen Riesenspaß dran haben, also so Teamentwicklung zu machen und Produktentwicklung und das voranzubringen. Und das ist natürlich wunderbar. Und auch was, wo wir uns, glaube ich, beide gegenseitig befruchten und eben auch viele, viele andere, weil es natürlich ein tolles Ökosystem drumherum gibt.
Das ist spannend, weil es ist ja für mich ja jetzt eine Kategorie an, ich weiß nicht, Investor, Inkubator, Accelerator, ich weiß nicht, wie ihr es nennt, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem, die es so auch noch nicht gibt. Ne? Also ihr gebt wahrscheinlich auch Geld rein, aber auch eben viel Know-how, Coaching, ich meine, dein ganzes Feld in der Teamentwicklung, Janik ist ja auch im Marketing, in der Produktentwicklung sehr stark. Das heißt, das ist ja eine ganz andere Qualität auf ganz anderen Ebenen, die ihr da sozusagen.
Das stimmt. Wir haben ja so ein Mantra, Extreme Team, Relationship plus Result, und sehen halt immer wieder, dass die meisten gucken nur nach Result und die meisten Probleme entstehen aber bei Relationship. Und das ist super, und ich lerne dadurch auch noch super viel über Result, und Janik hat eine super Begabung auch bei Relationships, so dass wir da, glaube ich, schon auch was anbieten, was mehr und mehr kommt, was mehr und mehr Bedeutung hat, was jetzt auch in dieser Remote-Zeit oder in dieser Zeit der neuen Kommunikationsformen noch viel wichtiger wird.
Spannend. Vielleicht einfach auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen, ist ja der ein oder die andere dabei. In welche Richtung sucht ihr da? Habt ihr da irgendeinen bestimmten Fokus oder geht es da hauptsächlich um den Mensch, also das Team? Oder gibt es irgendwelche Branchen, Technologien, Bereiche?
Also wir sind da nicht so festgelegt. Janik ist ja so ein bisschen im Bereich Fast Moving Consumer Goods, aber wir gucken auch ein bisschen nach innen, nach Opportunities und vor allem aber auch nach Teams eigentlich. Also wir wollen eigentlich in frühen Phasen mit Teams, von denen wir besonders glauben, dass sie bemerkenswert sind und dass sie ein Riesenpotenzial haben, dann mit denen zum Teil sogar auch noch in die Produktentwicklung gehen und sagen, was passt jetzt zu euch? Und insofern ist so dieses Extreme-Team-Konzept, was ich ja da so ein bisschen entwickelt habe, von einem Buch übernommen, was sehr, sehr gut ist, wo es eben genau darum geht, dass eben die Relationship immer auch in allen High-Performance-Teams das Allerwichtigste ist. Google hat es ja auch schon herausgefunden, dass die Psychological Safety das A und O ist und nicht die Skills. Da in dem Umfeld gucken wir und sind auch sehr, wir haben im Moment noch gar nicht viel gemacht, wir sind da sehr entspannt, was auch super ist. Ne? Also wir haben keine Eile, wir sind wirklich, das ist super angenehm. Kein FOMO, überhaupt nichts. Uns kann man nichts aus der Ruhe bringen. Ja, wir gucken uns in aller Ruhe Dinge an, und dann, wenn wir glauben, dass das passt, dann machen wir das.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Das hört sich sehr gut an. Klaus, jetzt müssen wir definitiv ein Thema vertiefen. Und zwar das, was du jetzt aktuell machst als Hypnotherapeut. Du hast da schon so ein paar sehr spannende Stichworte fallen lassen. Trancen und Imagination. Und nimm uns doch mal so ein bisschen mit in diese Welt der Hypnotherapie, angefangen vielleicht mit einer kleinen Definition. Was ist denn das überhaupt? Wann wendet man das an? Und was darf sich so der Laie da irgendwo auch drunter vorstellen?
Also ich bin ja von dem Begriff gar nicht so begeistert und benutze den auch eigentlich möglichst wenig. Ich nenne das generatives Modellieren, das ist aber genauso abstrakt. Aber ich glaube, sowohl Hypno wie Therapie ist ungünstig für das, was ich mache. Auch deshalb, weil das, was ich mache, ist wirklich super spielerisch. Und der Stefan Hammel, der so mein wesentlicher Lehrer ist, der macht auch was, das nennt sich Stühle-Spiel. Also das ist schon schön, dass er das so nennt. Vielleicht aber noch ein Wort zum Thema Trance eigentlich, weil ich da auch immer interessante Auseinandersetzungen mit den psychedelischen Leuten habe, die Psilocybin und sonstiges irgendwie mögen, wo ich sage, ist alles super, aber die Königsklasse ist, wenn ich meine Trance selber erzeuge. Und eine Trance ist also was ich selber erzeuge, und ist auch vollkommen unspektakulär, wenn du vor dem Fernseher sitzt und deine Frau geht durchs Zimmer und du merkst es nicht, dann bist du in einer Trance. Das heißt, du hast eine spezielle Aufmerksamkeitsfokussierung. Ja. Und das ist es eigentlich schon. Ja. Und zum einen kann man eben diese Aufmerksamkeitsfokussierung unterstützen oder man kann sie umlenken. Das heißt, jetzt in der Covid-Zeit sind viele von dem Problem Covid hypnotisiert sozusagen und befinden sich in einer Problemtrance. Reden nur noch über das Problem und so weiter und so fort. Und jetzt kann ich, brauche auch für solche Dinge, kann ich in einer Viertelstunde kann man wahnsinnig viel erreichen, kann man da diese Menschen unterstützen, dass sie in eine Lösungstrance kommen, dass sie erstmal woanders hinkommen. Also Andrew Huberman, für mich der allergeilste Neurowissenschaftler, Huberman Lab auf Instagram, kann ich nur jedem empfehlen. Also auch krass, ein Harvard-Neurowissenschaftler, der auf Instagram Videos postet, der sagt, dass jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich gerade so begeistert bin von dem Huberman. Was wollte ich jetzt, wo war ich jetzt gerade dran? Helf mir, Johannes.
Wir waren beim Corona und der Fokussierung auf das Problem, also die Problemtrance.
Ja, also eben jetzt in so eine Lösungstrance zu kommen, wo ich fokussiere. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Und der sagt zum Beispiel, Panoramic View nennt er das. Also allein nur, wenn ich mich ans Fenster stelle und rausgucke und habe dann 210 Grad, wird das Problem schon kleiner. Also es sind jetzt ganz praktische, einfache Sachen, um es klar zu machen. Und darum rum gibt es aber schon was, wo ich sagen würde, ha, das ist schon so Kunsthandwerk, ja, weil das eben super spannend ist. Ich habe jetzt also eine Ausbildung in diesem Modellieren gemacht. Da macht man was, dass man Probleme verräumlicht. Und es ist eigentlich total einleuchtend, dass das hilfreich sein kann. Und vor allem, es ist total spannend, dass Leute das auch sofort mitmachen. Also wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich kriege dauernd Streit, ja, dann, also auch in der Company zum Beispiel, und dann sage ich zu dem, okay, also nachdem man das alles so ein bisschen eingespielt hat, sage ich, wenn du dir jetzt mal vorstellst, ich sage dann immer gern den Namen, weil das heißt sozusagen, weil wir nicht von Teilen reden, sondern wir reden eben tatsächlich von Optionen. Also der Klaus, jetzt in meinem Fall, der da immer so wütend wird, wenn du den jetzt mal unsichtbar aus dir aufstellen lässt und den irgendwo im Raum hinsetzen könntest, wo könnte der sich denn mal hinsetzen? Und dann in, ich würde mal sagen, 98% der Fälle macht der Klient, auch wenn er nicht vorbereitet ist, das mit und imaginiert den wütenden Klaus oder den wütenden Johannes oder sonst irgendwo auf irgendeinen Stuhl, weiß ganz genau, wo der steht, rechts oder links, weiß dann ganz genau, wie der atmet, weiß dann ganz genau, wo der hinguckt, weiß dann ganz genau, was der anhat und weiß auch ganz genau, wie alt der ist und wie groß der ist. Und das hat dann den riesen Vorteil, dass wenn ich sage, oh, ich bin immer so wütend, weiß auch nicht warum, dann komme ich mit mir nicht in Kontakt. Wenn ich aber verräumliche, weil das können wir sind dreidimensional, wir können super gut uns vorstellen, wir können ja auch super gut telefonieren, da wissen wir immer genau, mit Freunden, mit der Mutter, mit wem auch immer, mit der Freundin, wir haben super dreidimensionales Vorstellungsvermögen und da kommt die gesamte Intuition und die gesamte Imagination dazu und dann ist der aber draußen und dann sage ich, okay, guck mal, der ist da, du bist jetzt hier, wie geht es dir damit? Und dann ist eine Distanz da und dadurch, und da kann man dann aber, je nachdem, wie weit man das treiben will, 10, 20 Leute rausstellen oder wenn man auch viel so, weil oft sind es auch so irgendwie Aufträge aus der Familie, da kann man auch noch 100 Ahnen dahinter stellen, die stehen dann alle da hinten wie in so einem Spiegelbild, wo so in mehreren Spiegeln aufgereiht. Also da gibt es ein Füllhorn von Möglichkeiten in diesem Modellieren.
Und das ist, nur um das zu bisschen, ne, zu verstehen, also das sind dann sozusagen das, was ich dann raushole und aufstelle im Raum,
ja.
Ihm ein Alter gebe, ein Aussehen, praktisch eine Situation beschreibe. Ja. Das ist eine Situation, die ich irgendwann mal erlebt habe und die in meinem Unterbewusstsein manifestiert ist und die immer wieder getriggert wird in diesen Situationen. Genau.
Und das Besondere ist halt, dass wir haben ja viele solche Modelle, wo wir... Also in der Transaktionsanalyse, da gibt es das Eltern-Ich und das Kind-Ich und das Erwachsenen-Ich. Dann gibt es dieses ganze Thema inneres Kind, da gibt es viele Bücher, dann gibt es innere Saboteure, innere Kritiker und so weiter. Das ist das, was wir jetzt in der therapeutischen Richtung nicht machen, weil wir glauben, dass das dem Menschen nicht gerecht wird. Das ist zu formatiert. Also es gibt nicht nur ein inneres Kind, sondern es gibt Tausende, weil du hast halt so viel erlebt. Ja? Und in dem Moment, wo du sagst, ja, mein inneres Kind, wirst du dem gar nicht gerecht. Sagst du, willst du mich beleidigen? Sagt der Gunter Schmidt immer, ich habe Tausende von Kindheiten. Ja? Und gleichzeitig, und wenn ich dann halt sage, mein innerer Saboteur oder mein innerer Kritiker oder der irgendwie da, was weiß ich, da gibt es die Sache mit der Schulter oder so, dann sind es... Und man dann von Teilen reden, dann sieht es so aus, als ob man die nicht mehr loskriegt, weil das Teile von einem sind. Und wir reden halt immer von Optionen und Lebensmöglichkeiten. Und damit wird das Ganze so spielerisch verflüssigt. Denn wir sagen halt auch, was irgendwann mal reingekommen ist, und zwar irgendwie meistens relativ schnell, das kann auch relativ schnell wieder gehen. Und das ist eigentlich auch logisch. Ja.
Das ist eine gute Nachricht.
Das ist eine total gute Nachricht. Und womit wir am meisten zu kämpfen haben, oder ich auch jetzt, ist eben, dass das geht dann oft ganz schnell. Und dann meldet sich aber trotzdem halt noch, wenn der promoviert hat, auch im Ingenieurwesen, der innere Dr. Ing und sagt, kann doch gar nicht sein. Damit mache ich doch jetzt schon 20 Jahre rum. Und jetzt kommst du auf gut Schwäbisch hergelaufener Hasenschlägel hier und sagst, das ist weg. Ist auch weg, aber ich glaub's nicht. Ja. Und dann ist das eigentlich auch so nochmal, das ist ein ganz eigener Block, die Menschen dann dahin zu führen, dass der Rest vom Rest vom Rest vom Rest auch noch weggeht, weil es eben möglich ist, Traumatisierungen, wobei... Das für mich auch gar nichts. Ich sage immer gern eingefrorene Gefühle, weil das ist viel also positiver. Das heißt, da ist irgendwann mal was passiert und das ist fest geworden und das jetzt aufzulösen und das geht. Also ist toll. Und das ist auch sehr befriedigend, weil das super eigentlich, also es geht schnell. Du brauchst natürlich super viel Erfahrung dafür und gleichzeitig. Was ich auch halt super oft höre eben von Leuten, ich finde das toll, also in eine Therapie wären wir nie gegangen. Und das ist halt sehr, sehr spielerisch. Und dann gibt es noch einen Teil, das mache ich jetzt gerade, das nennt sich therapeutisches Geschichtenerzählen. Also eben das alles dann auch nochmal in Geschichten zu packen und ein großes Repertoire an Geschichten zu haben, die eigentlich was Neues bahnen. Ja, also es geht immer um das Bahnen und es ist eigentlich klar, wie so alte Märchen, die haben auch super viel gebahnt. Was sind jetzt moderne Märchen in der Innovation, im Veränderungsmanagement, im Offenbleiben? Also es gibt zum Beispiel so eine Trance-Geschichte, wo du sagst, du gehst da steht irgendwie auf einer Wiese, da steht ein Haus und dann gehst du da rein und wenn du reingehst, bist du draußen. Und dann gehst du raus und wenn du rausgehst, bist du drinnen. Und dann guckst du nach oben und dann ist da der Fußboden. Dann guckst du nach unten, dann ist da die Decke. Und so, also da allein schon dadurch, bis du am Schluss möglicherweise gar nicht mehr folgen kannst, kannst du so viel verflüssigen, weil die Blockaden auch im Denken aufgelöst sind, dass du eben auch in Teams und in Veränderungsprozessen eigentlich, wenn du vorher gut gesorgt hast für die Leute und sichere Orte geschaffen hast und eben diese Psychological Safety in dem ganzen Relationship-Thema sauber vorbereitet hast, kannst du wahnsinnig schnell wahnsinnig viel erreichen.
Klaus, ich muss dich das jetzt fragen. Was hältst du von Spiritualität? Bist du ein spiritueller Mensch?
Ich bin auf jeden Fall ein spiritueller Mensch. Und spirituell heißt ja geistig. Und natürlich spielt der Geist eine Rolle. Und ich rede auch gern von seelischer Energie. Und ich habe auch eine Idee darüber, dass es noch irgendwas geben muss, was größer ist als wir. Und ich erzähle immer auch so als Trost für andere von meiner Mutter, die ist noch gar nicht so lange her, als sie gestorben ist, wo ich gesagt habe, na, da ist jetzt ein Teil, ist schon irgendwo. Ich wäre neugierig, wo. Und als sie dann gestorben ist mit 93, habe ich gesagt, okay, jetzt ist sozusagen der Rest hinterhergekommen und ein Teil ist auch noch da. Mhm. Und da ist auch so die Verbindung zwischen Spiritualität und Imagination und Intuition, das ist fließend. Ich habe, als mein Vater vor 30 Jahren gestorben ist, habe ich lange Zeit gedacht, der fliegt neben mir her. Ich bin da extrem Rad gefahren, das ist ja auch noch so ein Ding. Bin ja 50.000 Kilometer Rad gefahren, zwischen 40 und 50. Da habe ich immer gedacht, mein Vater fliegt nebenher. Und das ist jetzt whatever. Das ist eine Imagination, irgendwas Intuitives, was Spirituelles. Also ich habe so da eine ganz eigene Form und ich glaube, das ist super hilfreich und auch was Schönes.
Gibt es denn so eine bestimmte Philosophie, der du folgst? Aus was für Lehren nimmst du so deine... Ja, ziehst du Inspiration, orientierst du dich an bestimmten Richtungen?
Immer weniger, weil ich so das Gefühl habe, eben deswegen auch so, also bin ich jetzt Hypnotherapeut oder bin ich jetzt irgendwie Transaktionsanalysen-Freund oder bin ich Person-Centered Approach oder dann noch gemischt mit Effectuation und was weiß ich. Ich glaube, das Wichtige ist, alles, was dem Klienten nutzt, ist hilfreich. Und gleichzeitig kann ich aber sagen, dass mich schon die humanistische Psychologie und Carl Rogers, das war so meine erste Begegnung mit Therapie und Coaching, dass mich das sehr anspricht, der eben diesen Wertschätzungsansatz hat. Und das hat mich auch am meisten geflasht, dass definitiv nichts abgewertet wird und dass der Mensch eine positive Entwicklungsrichtung hat, das ist, was mich am meisten interessiert ist, gibt es das Böse in der Welt und ich habe eben eine Tendenz, das gibt es eigentlich nicht, ohne dass das heißt, dass man nicht wachsam sein muss und dass man nicht auch übers Ohr gehauen wird und so weiter und so fort, aber ich lese gerade ein Buch, was mich sehr, sehr beeindruckt, The Art of Fairness heißt es, wo beschrieben wird, welche Möglichkeiten wir heute haben. The Art of Fairness or How to Be Decent or Something in a World Which is Going Mean. Und es ist super toll beschrieben und auch echt eine Ermutigung für mich, weil eben auch so die Quintessenz ist, klar müssen wir wachsam sein, klar müssen wir uns auch zur Not verteidigen, aber eigentlich, und das ist auch jetzt meine Interpretation auch, immer wenn da irgendwas Konflikthaftes passiert, ist es immer ein kompetenter Lösungsversuch von der anderen Person, die in irgendeinem Konflikt oder irgendeinem Dilemma oder irgendwas steht. Und es ist so wichtig für uns, immer wieder dahin zu gucken und zu sagen, für was war das jetzt zieldienlich? Für mich nicht, aber es hat mit mir nichts zu tun. Ja, ich muss verstehen, was die andere Person will. Also dieses Personenzentrierte ist total wichtig. Und was wir noch nicht angesprochen haben, ich bin ja auch nochmal in einem anderen Ambivalenzkontext drin, weil ich mit einer Italienerin verheiratet bin und die lebt in Rom. und wir vagabundieren auch so zwischen diesen beiden Standorten. Und ich habe da eine schöne Dachterrasse, wo du auch herzlich eingeladen bist. Und da habe ich so eine Neonschrift hingemacht, die heißt The Facts Are Friendly. Und das ist auch was von Carl Rogers. Da gibt es so ein kleines Papier. Und darum geht's, dass wir nicht glauben, dass die Welt feindlich ist, sondern dass wir da eigentlich immer auf der Positivseite bleiben. Und das war ich lange nicht. Und da gibt es also sicher auch viele Leute in dem MFG-Kontext, die sagen, boah, der Hasis, der war schon krass drauf. Also da habe ich schon auch viele Briefe geschrieben, die ich vielleicht lieber nicht hätte schreiben sollen. Und die ich heute aber auch nicht mehr schreibe. Und das war damals okay, da bin ich auch versöhnt, aber heute eben nicht mehr.
Das ist spannend. Das ist definitiv spannend. Klaus, jemand, der ganz in Ruhe im Endeffekt in Rente gehen könnte, ja, und einfach nur noch auf der Dachterrasse sitzen, es aber nicht tut und im Gegenteil irgendwie wirklich den nicht nur den Eindruck macht, dass es faktisch auch ist, nicht wie einer, der an Ruhestand denkt, sondern der mitten im Leben steht, mitten in seiner Kraft steht. Also du bist, hast mehr Energie, strahlst du aus, auch hier über diesen Zoom-Call als manch 30-Jähriger, mit dem ich schon gesprochen habe.
Oh, danke. Was trinkst du?
Nur Tee, nein. Nehmen wir uns mal so ein bisschen mit. Also was machst du dafür? Ich meine, klar, ganz viel ist vermutlich Einstellung, ja, auch wieder und Imagination und auch das die positive Gedanken. Aber da muss es auch ein paar körperliche Themen geben, die dich in Schuss haben, Routinen. Was ist dir so im täglichen Leben, im wöchentlichen wichtig? Wie sieht dein Leben so aus? Wie hältst du dich fit?
Also das ist, Routine ist eine wunderbare Einladung, weil was ich ganz besonders mache, ich passe auf meine Sprache auf. Und ich benutze das Wort Routine nicht, weil eine Routine ist ja irgendwas Langweiliges, was jeden Tag gemacht wird. Und ich gucke ich überprüfe bei jedem Wort, ob es eine positive Ausstrahlung auf mein Unbewusstes hat, weil gerade die Therapeuten und auch unter anderem die Hypnotherapeuten, die sagen, das Unbewusste hört immer mit. Mhm. Und das Unbewusste hört mit auf der Ebene der Wortwörtlichkeit. Das heißt, das nimmt alles wörtlich. Und das hat ein so unglaubliches Potenzial, deswegen, klar, Routine, ich muss jetzt zur Routineuntersuchung, ich mache jetzt meine Routine. Ja, wer will schon seine Routine? Das ist vollkommen unerquicklich. Also da passe ich sehr auf. Also zum Beispiel, wenn dann auch so jemand zu mir kommt und sagt, ich habe, wie war es, wie ist es geworden? Dann sagt er, ja, ich habe weniger negative Gedanken. Dann sage ich sofort, und hast auch mehr positive? Dann sagt er, ja, klar. Und dann sage ich, du sagst doch auch so. Ja. Also, ja. Weil vor allem ist es auch so, dass das Unbewusste arbeitet zwar auf der Ebene der Wortwörtlichkeit und kennt keine Verneinungen. Also wenn der zu mir sagt, ich habe weniger negative Gedanken, dann hört das Unbewusste nur negative Gedanken und sagt, okay, gut, dann muss ich doch gleich mal eine Magenschleimhautentzündung machen und auch eine Migräne und auch noch eine Rückenverspannung und vielleicht auch noch eine Schulterverspannung. Also das ist wirklich was so Spannendes und auch immer Teil meiner ganzen Arbeit, immer wieder dahin zu hören. Und wenn wir zum Beispiel auch gerade in dem Startup-Bereich, das sagen, wow, ich bin wieder on fire und jetzt geben wir Vollgas und boah, wirklich, ich bin Feuer und Flamme und dann kommen sie hinterher und haben einen Burnout. Ja, muss ich mich ja nicht wundern, weil ich war ja dauernd on fire, da bin ich halt irgendwann mal abgefackelt. Ja? Also das heißt auch zu sagen, okay, wie kann ich das neu bewerten. Oder wenn sie dann sagen, boah, ja, wir ziehen jetzt in den Krieg und wir sind jetzt da an der Kundenfront und da kämpfen wir. Dann sage ich, ja, okay, gut, aber tut euch das gut eigentlich? Wie wäre es denn mit freudigem Wettbewerb? Ah ja, okay. Also das sind alles so Sachen, wo ich sehr bei mir drauf achte und das hilft mir natürlich auch, also weil das kann man, das ist tatsächlich was man so ein bisschen üben kann, aber es macht auch wahnsinnig Spaß. Ja, ich sage zum Beispiel auch nicht mehr arbeiten, ich arbeite nicht mehr, arbeite schon lange nicht mehr, sondern ich gestalte Lösungen. Ja? Ich gestalte nur noch Lösungen. Für mich, ich weiß gar nicht genau, was Arbeit ist. Oder ich bin auch nicht mehr gestresst, sondern ich bin maximal fokussiert. Ja. Mhm. Meine Frau kommt und sagt, du kannst schon mal was machen, dann sage ich, du, bin jetzt gerade hier ein bisschen fokussiert, weil nachher habe ich einen Podcast oder so. Also oder konzentriert, ja, weil das sind ja positive Worte, ja. Wenn ich sage, oh, ich bin gerade ein bisschen gestresst, dein Unbewusstes hört zu. Was macht das Unbewusste? Da oben am Kopf ist der präfrontale Kortex, der kommt in Erregung und schon hast du keinen Zugang mehr zu deiner rechten Gehirnhälfte und zu deiner Lösungskompetenz. Und hättest du gesagt, du, ich bin konzentriert, wäre es alles beim Alten geblieben. Ja? Also das ist schon, glaube ich, was ganz wichtig ist. Dann klar, Sport. Bin in der Woche schon 100 Kilometer skaten gewesen in Holzelfingen bei Reutlingen. Leider ist der Schnee jetzt weggetaut. Fahre immer noch viel Fahrrad. Bin vor 3 Jahren noch einen halben Marathon unter 2 Stunden gelaufen. Und, wow, und höre jetzt aber auch auf damit. Also das heißt auch, ne, und habe dann irgendwie, danach haben wir die Füße wehgetan und die Knochen, habe ich gesagt, okay, gut, ist jetzt vielleicht auch vorbei. Vielleicht laufe ich in 10 Jahren mal wieder ein, aber schon immer auch dann mit der Ausrichtung auf meinen Körper zu hören. Immer auch die Frage, gerade habe ich auch ein bisschen Rückenschmerzen nach dem Skating, dann versuche ich mit dem Teil, Körperteil auch Kontakt aufzunehmen und zu sagen, oh, wenn du jetzt reden könntest, was würdest du mir sagen? Also lauter solche Körper-, Geist-, Seele-Verbindungen immer wieder herzustellen und ganz besonders eben den Körper da mitzunehmen. Wie sitze ich jetzt gerade da? Bin ich zentriert? Und morgens, das vielleicht noch ganz kurz, also ich habe ein Morgenritual. Und das nenne ich Zentrierung und nicht Meditation. Kommt von dem Stephen Gilligan, der diese Generative Trance-Konzepte entwickelt hat, auch kommend aus diesen hypnosystemischen Dingen. Und das heißt eben, wie bin ich in meiner Mitte und wie bin ich in dieser Welt in meiner Mitte? Und da habe ich eine kleine Übung, 5 Minuten, 5 mal 1 Minute. Da gibt es auch keine Entschuldigung dafür, das nicht zu machen. Und 1 Minute wende ich mich nach außen, was höre ich und was sehe ich? 1 Minute wende ich mich nach innen, was spüre ich, was zieht durch mein Gemüt, was macht mein Körper? 1 Minute frage ich mich, welche Intention habe ich für den Tag? Intention ist was ganz, 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 ganz Wunderbares, auch als, nicht was habe ich für Ziele heute, was will ich erreichen, was habe ich für eine Intention? Die ist dann, und zwar verbunden mit der Frage, was macht den Tag kostbar? Und die letzte Frage ist nach Ressourcen. Wen lade ich mir heute ein? Und das können virtuelle Ressourcen sein, das kann aber auch mein 30 Jahre schon toter Vater sein oder Carl Rogers, der diese humanistische Psychologie entwickelt hat, der auch schon lange tot ist. Aber genauso meine Frau, meine Tochter, du, der Janek oder irgendein Autor und so weiter. Und dann macht's Gong, sind zwar 5 Gonge, und dann, okay, dann merke ich schon, dass ich ganz anders drauf bin. Und alles andere ist dann Luxus, Journaling, Gymnastik, Strecken, Dehnen, Smoothies, keine Ahnung.
Aber das ist kein Muss, sondern
alles Spiel ist, und es Spaß. Es gibt überhaupt kein Muss.
Ja. Ja. Das ist spannend. Das hört sich sehr, sehr gut an. Da müssen wir bei Gelegenheit auf jeden Fall nochmal.
Und mein Bett mache ich noch. Das ist auch noch. Das ist immer noch der Klassiker. Das ist der Klassiker. Ist und bleibt der Klassiker. Das ist die beste Nummer von diesem General da. Also das Bett zu machen, das war ein Mindchanger. Vielleicht für Männer mehr wie für Frauen. Weiß ich aber nicht, ob das gendermäßig richtig ist. Ja. Aber als ich das angefangen habe, da war mein Leben anders.
Wahnsinn. Obwohl du nicht bei der Bundeswehr warst, genau. Ja, hast du das drin. Was vielleicht kurz erklärt, was psychologisch dahinter steckt. Ne? Also,
ja, das Gefühl, dass du halt irgendwas erreicht hast und vor allem...
Das war der erste Win.
Das war vorher vielleicht sogar, also jetzt gut, aber war eben auch gut in der Zeit, als ich wirklich noch sozusagen dann irgendwie zum Arbeiten oder rausgegangen bin. Und wenn der Tag auch nicht so gut war, du kommst zurück und das Bett ist gemacht, da gibt es einfach... eine Ordnung. Und es ist wirklich auch ein Quick-Win, weil Bad Money geht wirklich super schnell. Und es ist einfach, irgendwo hast du das Gefühl, okay, ich komme hier her und ich gucke in diesen Raum und der ist irgendwie gemacht. Und das gibt einen Dopaminausschuss. Es gibt einen kleinen Dopaminausstoß. Sagt Andrew Huberman.
Ja. Ja. Und das sind so die kleinen Dinge. Ne? Ja. Also so Bett machen ist eins. Ich habe das jetzt vor anderthalb, zwei Jahren noch einen anderen kleinen Hack irgendwie für mich gefunden. Das ist einfach nochmal nach dem morgendlichen Warmduschen nochmal eine Stunde, eine halbe Minute bis Minute kalt duschen. Und klar, das hat irgendwie Kneipp und sonstige Effekte. Hm. Aber was ich gemerkt habe, diese eine Überwindung, also dieses einmal am Morgen diese Willens, weil ich will, natürlich willst du nicht morgens irgendwie dich komplett kalt duschen, aber dieses eine Mal, praktisch Willensstärke zu zeigen, dich zu überwinden, das habe ich gemerkt, das gibt mir einen enormen Drive in den Tag rein, weil ich einmal schon praktisch, bewiesen habe irgendwo, dass ich es kann, dass ich mich irgendwie pushen kann und motivieren kann, was zu tun, wo ich mich vielleicht gar nicht aktuell so danach fühle, ja.
Und es ist eben auch wichtig, das zu finden, was für dich passt, ne?
Ja. Mensch, das ist spannend. Also ich glaube, wir könnten tatsächlich noch das Ganze, wir nehmen einen Freitagabend auf, wir können das ganze Wochenende noch durchquatschen. Das wäre aber wahrscheinlich auch nicht so vernünftig. Von daher hoffe ich, dass du vielleicht auch nochmal zum Gast bist.
Super,
und
gerne.
Und hab noch, sehr gut, das haben wir jetzt auf Tape. Das heißt, das müssen wir dann auch so machen. Ich habe noch zwei Fragen für dich, also zum Abschluss, die ich tatsächlich auch allen Gästen stelle. Und die Hörer, die warten auch drauf. Die erste wäre, je nach einem Buchtipp, du hast zwar schon eins genannt, aber vielleicht fällt dir ja auch ein anderes ein, wenn du einfach so mal reflektierst, so deine, ich weiß nicht, 50 Jahre als Leser zurückgehst, ganz intuitiv poppen da ein, zwei, drei Titel auf, wo du sagst, die sollte man vielleicht, oder die waren für mich einfach irgendwie wichtig.
Also vielleicht sage ich gerade nochmal die zwei, die ich gerade lese, und das ist eben The Art of Fairness von David Bodanis, ein Journalist, der eben beschreibt, wir dürfen auch nett sein. Er beschreibt von dem Danny Boyle, der in London 2012, berühmter Filmregisseur, die Olympiade organisiert hat. Und dann haben sie ihn gefragt, was machst du denn, da sind jetzt 10.000 Leute und wie das, stellst du denn sicher, dass das nicht geleakt wird, und die müssen wir doch jetzt alle irgendwie Letter, NDAs unterschreiben lassen und was weiß ich und dann auch verklagen und so. Und dann hat er gesagt, perhaps we ask them nicely. Und das wird in einer langen Geschichte beschrieben, in der dann aber auch drin steht, so nach dem Motto, ich bin nicht blöd, wo er natürlich am Schluss auch guckt, dass die Journalisten dann mit dem Hubschrauber über die Arena fahren am letzten Tag. Und das ist eben eigentlich das Gute. Du kannst eben nett und wertschätzend sein und trotzdem klar und auch wachsam und dich nicht übers Ohr hauen lassen. Das ist möglich und das ist eine tolle Botschaft. Das ist das eine Buch, an dem ich dran bin, und das andere ist eben mit diesem ganzen Intuitionsthema und dem, was das für eine Bedeutung hat. Und das war für mich auch so eben, hat schon sehr viel mit so dem Thema Spiritualität und durchaus auch mit diesen ganzen psychedelischen Themen zu tun, wo ja auch immer so eine Sehnsucht nach Seelenoffenbarung da ist, weil psychedelisch heißt ja nichts anderes wie Psycho die Seele und dann auf Griechisch irgendwie Offenbarung, also Offenbarung der Seele. Und ich habe mich eben sehr stark jetzt die letzten Jahre mit dieser Verbindung zwischen Bewusstem und Unbewusstem beschäftigt, und da gibt es ein Buch von John Bark, das heißt Before You Know It, gibt es auch auf Deutsch, da heißt es Vor dem Denken, wie das Unbewusste uns steuert. Und das liest sich ziemlich gut, ist viele anschauliche Geschichten, und kann ich eigentlich eben so ein bisschen als unters Kopfkissen empfehlen, wenn man sagt, okay, was ist denn eigentlich so hier los? Also das sind so zwei Bücher, die so in diese Richtung gehen. Und diese Art of Fairness ist sowieso ganz einfach zu lesen. Und ich bin ja so ein bisschen auch beseelt davon schon, eben eigentlich Leute jetzt noch möglichst lange darin zu unterstützen, dass sie immer Zugang zu ihren ganzen Ressourcen und ihrer ganzen Kraft haben. Und das ist eigentlich das, was mich motiviert. Und da geben die zwei Bücher so. Also das ist eine ist eine Ermutigung und das andere ist auch viel Erklärung.
Vielen, vielen Dank für diese zwei tollen Tipps. Kenne ich beide noch nicht, werde ich mir definitiv besorgen. Vielleicht da noch eine Anschlussfrage, eine freche. Und wann können wir ein Buch von dir lesen, lieber Klaus?
Oh Gott, ja, also ich weiß es nicht. Also ich bin immer noch dran. Ich bin kein guter Schreiber. Ich habe jetzt trotzdem gerade auch überlegt, ein bisschen mehr jetzt auf LinkedIn an Artikeln zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das noch geben wird. Aber wenn, dann wird es irgendwas mit Intuition und Imagination zu tun haben. Gibt so ein paar Ideen, aber es ist nicht so, dass ich davon beseelt bin. Ich bin davon beseelt, das, über was wir heute gesprochen haben, dafür nochmal vielen Dank, das in die Welt zu bringen und auch möglichst vielen Leuten anzubieten und zu sagen, Leute, jeder von euch kann in Frieden mit sich selbst leben und mit seinen inneren Verknotungen auch ein Ende machen und mit Lähmung und Angst und allem, was ihn aber auch als Unternehmer oder sonst oft behindert. Und das ist mein Thema. Und ob ich das dann in einem Buch mache oder in einem Podcast oder in ein paar LinkedIn-Artikel, das muss ich mal sehen.
Okay, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich bin mir sicher, der ein oder andere Hörer, Hörerin auch. Klaus, eine Frage habe ich noch und da bin ich auch sehr, sehr gespannt auf deine Antwort. Es gibt viele Menschen, wie du weißt, mit denen arbeitest du auch tagtäglich, die in nicht so schönen Situationen sind oder die einfach irgendwo unglücklich sind in am aktuellen Lebensabschnitt mit dem Job, mit der Familie, mit was auch immer, mit sich selber. Was würdest du, wenn du so einen Tipp hättest, ne? Also na klar, das Sinnvollste ist wahrscheinlich irgendwo sich einen Experten oder Hilfe zu suchen, aber es gibt so bestimmt auch ein paar Dinge, die man auch ganz alleine für sich tun kann. Was würdest du solchen Menschen raten, die so in einer Situation sind, was könnten sie tun, was wäre so ein erster Schritt, um sich irgendwo aufzumachen zu einem glücklicheren und selbstbestimmteren Leben?
Das ist eine große Frage, gell? Also und ist auch vielleicht noch so ein bisschen, eigentlich sind es ja zwei Fragen. Die eine Frage ist die, wenn es so ein bisschen krisenmäßig ist, was mache ich dann? Und das andere ist so diese größere Frage, wie komme ich zu einem glücklichen und erfüllten Leben? Und da könnte man natürlich, würde ich gerne mit dir nochmal einen Podcast machen. Was ich aber rate und was ich eigentlich auch mache, mein Zeithorizont sind 12 Stunden. Und das hängt damit zusammen, dass wir ebenso seit Millionen von Jahren geprimed sind, dass wenn die Sonne aufgeht und empfehle ich auch jedem Andrew Huberman, der macht gerade da auch seine Podcasts jetzt, wo der sagt, das ist das Allerwichtigste, dass wir morgen Licht sehen und dann können wir abends auch einschlafen. Also wir sind einfach so geprimed, dass wir auf 12 Stunden sehr gut, also das ist der Zeitraum, der sehr sinnvoll ist, über den zu reden, den können wir meistens auch überschauen. Und dann sagt er, set the horizon, also das ist so dieser Horizont, wo es so lang hell ist, und sich dann dafür Ziele setzen und dann dort one step forward. Und one step forward, das gibt Dopaminbelohnung schon, das ist auch krass. Also ich habe zum Beispiel am 23. März, als die Aktien alle runtergegangen sind und ich habe ein paar, und zwar komplett in den Keller, habe ich einfach gesagt, ist mir jetzt egal, ich kaufe jetzt. Und habe dann gesagt, irgendwie, also es kann nicht sein, es war eine Krise, aber irgendwas wird gut gehen. Habe dann Zoom, Netviewer und Netflix gekauft. Leider viel zu wenig. habe es aber auch nicht so aus Business, das war eigentlich mehr therapeutisch. Ich habe gesagt, oh Gott, alles geht den Bach runter, was ist mein Step Forward?
Ja.
Und als ich dann die gekauft habe, ging es mir einfach definitiv besser. Und es wird eben belohnt, Step Forwards werden auch in Krisen und in Ungewissheit und in schwierigen Zeiten belohnt. Das kann eine kalte Dusche sein, das kann einfach nur ein Spaziergang sein. Ich rufe jemand an. Also ganz, ganz einfache Sachen. Set the horizon, one step forward. Was macht den Tag heute kostbar? Das sind ganz einfache Hints, aber die sind so mächtig, weil damit habe ich das Gefühl, ich kann das Leben leben und das kann ich übersehen und das gibt mir Sicherheit und da mache ich jetzt was und dann gibt es auch Dopamin.
Klaus, ich fand, das war eine wundervolle Antwort und ganz, vor allem eine ganz konkrete Hilfestellung, die wirklich jeder auch anwenden kann. Danke dafür und auch wirklich danke für dieses für mich sehr außergewöhnliche Gespräch. Das war für mich sehr faszinierend, dich jetzt auch nochmal so intensiv wieder kennenzulernen, muss ich sagen, im Rahmen dieses Gesprächs und auch ja, da diese Entwicklung zu sehen von einem Klaus Hasis, den ich vor 10 Jahren kennengelernt habe und wie er jetzt vor mir sitzt, wie wir sprechen. Das ist unglaublich schön, das so bezeugen zu dürfen. Ich möchte mich ganz herzlich für deine Zeit, für das Gespräch bedanken. Ich wünsche dir ganz persönlich, deiner Frau und auch deinen ganzen spannenden unternehmerischen Projekten und deiner Arbeit alles, alles Gute.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und dass ich hier die Möglichkeit hatte, ein bisschen von dem zu erzählen, was mir super wichtig ist. Und auch dir viel Erfolg und freue mich super, mal wieder bei dir zu sein.
Das machen wir definitiv. Vielen Dank, Klaus.
Ciao, ciao.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.